moin, heute ist wieder Sonntag und wir sind bei Paulsen, meinem Podcast, und ich sitze hier mit Gissi. Wir haben ganz viel Zeit mitgebracht. Ich habe gute Laune mitgebracht, ein Glas Wasser für mich. Und Gissi, was hast du mitgebracht?
Ich habe die Fragen der Community mitgebracht, denn darum geht's hier. Wir beantworten die Fragen deiner Follower und FollowerInnen. Hier auch direkt der Hinweis, jeder und jede darf hier Fragen einsenden. Gerne per Mail an bypaulsen@mitvergnügen.com oder ihr schreibt uns einfach eine Nachricht an mitvergnügen-podcast bei Instagram. Gerne auch Sprachnachrichten. Und wir starten diesen Podcast wie immer mit einer kleinen Bauernregel von dir.
Ich freue mich. Umso weniger Erwartungen du an den heutigen Abend hast, umso besser wird's. Das ist der Schlüssel zur Glückseligkeit und Entspanntheit.
Yes. Das kommt aus einem Reel von dir, ja, das du an Silvester gepostet hast.
Ja, voll.
Und da geht's ja so ein bisschen um Erwartungshaltung. Und das finde ich eigentlich ein ganz spannendes Thema.
Ich auch.
Wo hast du für dich eine hohe Erwartungshaltung und wo würdest du sagen, da hast du den Druck rausgenommen?
Oh, das ist eine gute Frage, weil Erwartungen, ich finde, um kurz mal zu differenzieren, Erwartungen ist was anderes als Ansprüche zum Beispiel. Also ich habe schon Anspruch darüber, dass wir gut leben, dass wir ein gutes Essen auf dem Tisch haben oder sowas, aber ich habe jetzt nicht die Erwartung, dass das Essen um Punkt 12 ist. Das hat mein Mann, ne? Weil der Hof weitergehen muss, so, ne? Aber manchmal ist so ein bisschen die Erwartung, die kommt immer einher, auch mit wie soll ich das jetzt sagen, dass man da auch so viel reingibt und sich anstrengt und dann eine Belohnung bekommt irgendwo, ne? Das ist ja so ein bisschen eine Erwartung, ne? Ich möchte da irgendwie ein gutes Gefühl von haben oder sowas alles, wie Silvesterabend, zu dem Video habe ich das gemacht. Man denkt sich, man gibt sich viel Mühe für ein Essen, für eine gute Planung, und dann hat man ja irgendwie auch schon die Erwartung, dann soll es auch irgendwo gut werden. Und davon habe ich mich doch ganz schön befreit, und nicht nur mit Silvesterabenden, sondern generell, wenn Freunde zum Beispiel mich fragen, Annemarie, wann kann ich vorbeikommen, sage ich, komm einfach vorbei. Ich möchte jetzt auch nicht erwarten, wenn du kommst, dass es ein super geiles Treffen wird, sondern komm einfach vorbei und konzentrieren uns nur auf uns und nicht, dass es irgendwie ein geiler Kuchen wird oder sowas. Ich hatte gedacht, ich back dir hier noch einen Kuchen, weißt du, damit das nett ist, ne? Habe ich auch gedacht, soll ich meine Erwartungen so hoch machen, ne? Soll ich selber die an mich stellen? Nee, lass uns doch schnacken. So, und ich glaube, Erwartungen sind ganz schön schwer zu haben. Aber ich mache gerade einen Monolog, ja. Ich hatte aber unter dem Reel, und das habe ich so verstanden, da hat eine Frau geschrieben, das werde ich auch nicht vergessen, die hat so geschrieben, es ist so schwer, keine Erwartungen zu haben, wenn man, jetzt Silvester war das, wenn man 2-3 Tage vorher alle Vorbereitungen getroffen hat und man hat das Haus geputzt, man hat was Geiles zu essen gemacht, man hat dafür gesorgt, dass alle kommen, man hat sich ein tolles Kleidungsstück genommen, und da ist es so schwer, dann keine Erwartungen zu haben, und das kann ich verstehen, und ich habe das gelesen damals und war so, ach man, ich weiß auch nicht, was ich dir jetzt sagen soll, das klingt so platt, dir zu sagen, ach, hab doch keine Erwartungen, das ist ja auch nicht. Was hättest du denn gesagt? Kannst du das nachvollziehen?
Es ist ja wahrscheinlich auch gar nicht, also es gibt ja keinen Schlüssel, um das einfach so abzulegen.
Deswegen, also, ja. Aber ich hatte damals ja auch Erwartungen. Und ich habe einfach gemerkt, durch Erwartungen wird vieles schwieriger. Aber vielleicht ist das auch so ein Weg, den man gehen muss.
Was hattest du denn für eine Erwartung?
Ja, es muss sein. So, meine Hochzeit, denke ich manchmal so zurück, ne? Meine Güte. Denke ich so, wenn ich jetzt nochmal, 7 Jahre her übrigens, ne? Aber wenn ich jetzt nochmal so heiraten würde, denke ich so, ach, ich hätte vieles anders gemacht. Das war eine traumhafte Hochzeit. Aber wir waren noch so, mein Mann und ich, wir waren noch so, definitiv so, so hat man das gemacht, so machen wir das jetzt auch. Und ich hatte da schon wenig Erwartungen, ne? Aber es war trotzdem manchmal, denke ich so, ach, den hättest du vielleicht doch nicht einladen müssen. Aber es war so ein bisschen erwartet, weißt du?
Aber ist es dann auch, weil man den Erwartungen der anderen Menschen entsprechen will? Also ja, so hat das die Familie schon immer gemacht, dass wir alle einladen, ja, deswegen laden wir jetzt
voll.
Auch ein.
Und das ist ja auch das, was man kannte. Ne? Also ja. man hat ja die Hochzeiten gehabt von seinen Geschwistern, ich habe ein paar mehr. Und da hatte man dann ja auch so ein bisschen das, was man von denen hatte, und dachte so, ach, so möchte ich das auch haben und so. Und da war noch nicht so richtig das, richtig, wie will ich es wirklich haben? Mache ich das jetzt, weil es so ist, weil es sich so gehört, eine Hochzeitszeit und da, und, weißt du, so richtig so ein Repertoire, hätte das vielleicht auch anders sein können. Nicht, dass ich bereue daran überhaupt nichts, aber ich hatte da schon Erwartungen an den Tag, und ich glaube, davon ist man auch nicht befreit an den Hochzeitstag. Ich habe hochgegriffen, ich habe sehr, sehr hochgegriffen jetzt, ne? Da an den Tag große Erwartungen zu haben. Dann nehme ich jetzt mal ein anderes Beispiel.
Ja, gerne.
Und zwar die Taufe von meinem jüngsten Sohn jetzt. Das war so entspannt. Das war so entspannt. Ich habe die Kuchen gebacken, das war heftig. Aber sonst habe ich gedacht, weißt du was, ne? Was kommt, das kommt. Und wenn einer keinen Spaß hat, ne, das ist dann so. Das ist dann irgendwann auch nicht mehr mein Bier, ne? Also ich trinke denn mein Bier, aber das ist dann nicht mehr mein. Also, weißt du, was ich meine? Ja. Also das war, muss ich sagen, im Gegensatz zu der ersten Taufe, ganz anders.
Aber würdest du sagen, das kommt dann auch einfach mit der Zeit und mit Erfahrung, dass sich die Erwartungen an die Lebensumstände auch anpassen? Oder generell an...
Es kann natürlich auch in beide Richtungen gehen.
Ja.
Ne, es kann natürlich auch, jetzt wie du sagst, kann es natürlich auch ganz in eine andere Richtung, wenn man das erste Fest so gestaltet hat, dass man auf diesem Fest eine Erwartung aufbaut, Fest oder Geburtstag oder Silvester, Weihnachten, und das dann immer versucht, diese Erwartung jedes Jahr immer zu treffen und vielleicht immer noch Mühe mehr drauf zu machen. Mhm. Oder zumindest das, obwohl das eigentlich da schon zu viel war, sagt man sich, aber das ist die Erwartung, die ich abgesteckt habe. Also ich denke, es kann in beide Richtungen gehen. Ich denke, man kann sich da ein bisschen verrennen in der Erwartungshaltung und da immer wieder die gleichen Erwartungen einstellen. Da muss ich gerade an eine Serie denken. Kennst du, wie heißt denn das, The Bear? Diese Kochsendung?
Ich habe die nicht geguckt, die steht noch auf meiner Liste.
Ja, okay, keiner Spoiler an alle, die The Bear gucken wollen. Da ist eine Szene, wo die Mutter das Heiligabend vorbereitet. Und dann will sie 7 Dishes machen, also 7 Gerichte. Und sie ist so in dieser Erwartung, weil alle wollen diese 7 Dishes haben. Das ist einfach so ein Symbol jetzt gerade vielleicht für Erwartungshaltung. Und die rastet halt komplett aus, dass sie am Ende, Spoiler, mit einem Auto in die Wand fährt. So, ne? So, ja, aber...
Perfekt.
Ja, perfekt zusammen. Aber ist die Erwartung halt jetzt bei ihr, bei den Kindern? Das ist vielleicht gar nicht mal so schwer. So einfach so zu sagen, von wem kommt jetzt die Erwartungshaltung?
Ja, ist wahrscheinlich eine Mischung aus beidem. Also so, man macht sich das selber, aber man macht sich das, glaube ich, schon auch oft, diesen Druck für andere.
Und da fängt das ja schon an, für andere. Ne? Und wenn man daran selber keinen Spaß hat, ist voll kacke, oder?
Definitiv.
Ja, voll. Weil wir haben wirklich welche dazu geschrieben, ich racker mich Weihnachten und Silvester, ich racker mich die ganze Zeit ab und ich habe da eigentlich keinen Spaß dran. Ja, dann ist das total kacke. Mhm. Und ich merke das manchmal an meiner Tochter, ne? Denn wir haben jetzt hier, noch lange ist nicht ihr Geburtstag, der ist in 5 Monaten, ne? Und jetzt ist sie schon so, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das, ich möchte das. Also sie selber pusht schon so eine Erwartung. Aber ich gehe damit dann, versuche da ein bisschen, ne? Ja, machen wir so, aber... Gucken, ob wir das schaffen.
Ja, ich musste da vorhin auch dran denken, als du meintest, dass man ja immer versucht, das dann noch ein bisschen besser zu machen als beim letzten Mal. So an dieses gerade Geschenke bei Kindern.
Voll.
So, wenn du einmal was schenkst, dann ist diese Erwartungshaltung, glaube ich, sehr schnell da, dass man das dann irgendwie toppen muss. Hast du da irgendwie einen Tipp für dich, wie du das managst? Dass die Kinder da nicht dann enttäuscht sind, wenn man es nicht toppt.
Und weißt du was, ich glaube, ich bin noch gar nicht in dem Alter, wo es richtig schlimm wird. So ein Teenager. Ich erinnere mich nur an mein 13-jähriges Ich, die meiner Mutter zu Weihnachten, und das ist so gemein von mir gewesen, eine Einkaufsliste gegeben hat, ne, von Sachen, die ich gerne haben möchte zu Weihnachten. Und meine Mutter, so liebend wie sie ist, hat das alles besorgt, ne. Ich erinnere mich noch ganz genau, ich hatte da eine Armbanduhr stehen. Und sie hat mir eine Armbanduhr geschenkt mit hier Imitatskrokodilleder, weißt du? Ich habe geheult. Meine Mutter konnte doch gar nicht wissen, welche Uhr ich mag. Weißt du, was ich meine?
Weil es nicht die war, die du wolltest.
Nein. Oh. Und ich, also ich hab, da war, im Nachhinein war ich natürlich, ich war total sauer auf meine Mutter und so, ne? Und jetzt ist bei meinen Kids ist das ja alles noch ein bisschen easy. Die sind ja noch keine Teenies. Die sind noch nicht irgendwelche, die irgendwie sauer sind, wenn die nicht die neueste PlayStation kriegen oder sowas. Also es ist alles noch ein bisschen moderat bei mir. Aber ich weiß ja selber, wie ich war. Ja, ich weiß nicht. Da musst du durch. Da musst du durch, glaube ich. Es wird, Martin, ich meine, wir haben es auch gesagt, am Weihnachten, wenn die Teenies sind, wird immer einer heulen. So ist so und so mein Gefühl, weil den Erwartungen wirst du nicht gerecht. Und da müssen die Kinder vielleicht lernen, was sind realistische Erwartungen, was sind unrealistische Erwartungen.
Wie ist es bei euch? Wie macht ihr das, dass das so ausgewogen ist? Also vergleichen sich die Kinder auch schon untereinander? Wer hat was bekommen? Oder ist das auch noch?
Ja, das Schöne ist, das muss ich dazu sagen, wir haben immer junge Mädchen. Also wir haben immer einen Switch, also einen Geschlechterwechsel dazwischen und dazu dann auch noch, die Mädels sind auseinander, also vom Alter her auseinander. Dadurch geht das. Tatsächlich, ne? Also weil das, wie gesagt, ich glaube, das wird mit Teenageralter schwieriger, weil jetzt natürlich fühlt sich mein kleinster Sohn, freut sich dann irgendwie über so ein kleines Spielauto, während mein Großer was ganz anderes haben möchte. Also, und das ist bei den Mädels ähnlich. Deswegen glaube ich, bin ich gespannt auf die Community mit gleichgeschlechtrigen, sehr aneinander engenden Kindern, wie das ist. Aber wir sind ja jetzt hier gerade, gucken wir ja nur auf Erwartungen von materiellen Sachen oder von Festen. Es gibt ja noch ganz andere intrinsische Erwartungen an einen selber, an einen Partner, an die Kinder. Ja. Oh Gott, Also wir können hier was aufmachen, aber wenn du sagst, wir haben noch ein ganz anderes Thema für die Folge, dann gehe ich da jetzt lieber nicht rein. So, und jetzt kommt die Werbung. Bei uns sind die Morgen ja immer sehr früh und manchmal, sagen wir mal, intensiv. Alle müssen los, alle haben irgendwie Bedürfnisse. Und ich habe ganz häufig dieses Gefühl von, habe ich jetzt eigentlich schon gut für alle gesorgt? Dadurch ist bei uns ein kleines Ritual entstanden, was ich gerade sehr mag. Wir machen manchmal morgens ganz simpel ein warmes Porridge. Ein Bärenporridge von Dr. Budwig. Das geht in 3 Minuten. Milch oder Wasser dazu, warm machen oder am Abend davor als Overnight Oats.
Finde ich auch super.
Das hält uns lange satt mit vielen Nährstoffen und dann machen wir auch noch Omega-3-Öl von Dr. Budwig drüber. Für uns DHA und EPA-Öl mit Zitrone und für die Kids das Algenöl für Kinder. Vor allem, wenn nicht die größten Fischesser mit am Tisch sitzen, ist das einfach so eine Sache, wo ich mir denke, okay, check, Omega-3 haben wir. Wenn ihr gerade selbst Inspiration oder Abwechslung für euer Frühstück braucht, könnt ihr mit dem Code BEIPAUSENGERADE 15% auf alles im Shop von Dr. Budwig sparen. Den Link findet ihr wie immer im Linktree in den Shownotes. Das war die Werbung. Weiter geht's.
Ja, wir haben noch ein Thema aus der Community. Und zwar ich habe die Themen tatsächlich, die Fragen gebündelt, weil das sehr oft kam. Mhm. Und zwar geht's ganz grob über die um die Hofübernahme.
Oh ja. Oh,
und ich spannend. Weiß, das ist ein spannend. Thema, das macht ganz viel auf und ist ganz groß und man könnte dann vermutlich sehr viele Folgen füllen. Und da kamen einige Fragen und die erste Frage wurde leider ohne Namen eingesendet. Und zwar, wolltest du schon immer den Hof übernehmen? Und ich glaube, da können wir erstmal auch damit starten, dass es ja gar nicht der Hof ist, auf dem du aufgewachsen bist.
Nee,
das wissen
genau.
ja vielleicht auch nicht viele.
Stimmt, da hast du recht. Das finde ich gut. Fangen wir nochmal. Ne?
Ja.
Das hier ist der Betrieb von meinem Mann. Also das ist ein Privatbetrieb, ist keine GbR. Es ist von einer Privatperson auf die andere Privatperson gekommen. Der Betrieb hat vorher meinem Schwiegervater gehört und ist übergegangen auf meinen Mann. Natürlich bin ich mit Leiterin, aber auf dem Papier gehört der Betrieb mein Mann. Also ist auch der Haftende. Und meine Schwiegereltern sind 92 hier in die Uckermark gekommen, haben den Hof gekauft. Das war eine ehemalige LPG, also eine, wie man sich das Lebensmittelproduktionsgenossenschaft, ne, die bäuerlichen Strukturen, die in der DDR waren, wurden dann ja nach dem Mauerfall aufgelöst und dann wurden die Betriebe auch verkauft. Die waren ja vorher in staatlicher Hand. Und da haben meine Schwiegereltern halt hierher gekommen und haben den Betrieb gekauft. Und den haben sie dann jetzt 30 Jahre lang jetzt geführt und jetzt hat Martin den übernommen.
Mhm. Was heißt nochmal LPG? Du hast es gerade kurz
Landwirtschaftliche
gesagt.
Produktionsgenossenschaft. Okay. Mhm. Kolchosen kennt man das aus. Also Genossenschaften,
ja.
Zusammenschlüsse, Kollektivierungen. Ja. Das war eine schreckliche Zeit eigentlich, muss man dazu sagen, weil da ganz viele Menschen von Land enteignet wurden.
Mhm. Und du meintest schon, also die Schwiegereltern haben diesen Hof übernommen.
Ja.
Und vielleicht magst du einmal noch ganz kurz erklären, du hast ja trotzdem davor schon auf Höfen gelebt,
was
da dein Konstrukt
war. Ich komme vom
Bauernhof,
aus Schleswig-Holstein, der ist auch immer noch da. Mein zweitältester Bruder hat den Hof übernommen, jetzt auch schon lange her. Ich bin die jüngste von 8 Kindern auf dem Bauernhof groß geworden. Ich habe über Mägenstand gewohnt. Das Vakuum war jeden Morgen und jeden Abend. Meine Eltern haben morgens und abends immer noch gemolken. Und da haben wir natürlich auch, wir Kinder, ne, hatten jeden Tag, einen Tag in der Woche, in dem wir gearbeitet haben, mit auf dem Betrieb, wo wir melken mussten. Und ich habe da mit 18 Jahren selber in einem Melkstand angefangen, auf einem Nachbarbetrieb zu melken. Und habe dann auch auf unglaublich vielen Betrieben gemolken, gearbeitet, mal ausgeholfen, wie das denn so ist. Und habe dann ja auch Landwirtschaft studiert. Und im Melkstand habe ich dann ja auch Martin kennengelernt. Da kam er dann ja einfach als Lehrling.
Ja, also für dich war schon immer klar, du möchtest auch gerne auf einem Hof bleiben?
Nee.
Nein,
okay. Nein. Mein erster Partner, ja, voll das Stadtkind, crazy. Also da waren wir wirklich in Nürnberg City und ich war ein richtiges Nürnberg-Mädchen. Hab da auch, obwohl ich nebenbei Agrarwissenschaften studiert habe, habe ich mir Jobs in der Logistik angeguckt, weil ich dachte, in der Stadt, wo soll ich denn hier Kühe melken? Ne, das war für mich schwierig, also habe ich mir schon andere Wege überlegt. War jetzt nicht immer so, dass ich immer dachte, ich werde auf dem Hof enden, weil ich selber ja keinen hatte. Und gründen einen eigenen Betrieb, schier unmöglich. Schier unmöglich, davon auch wirklich leben zu können. Das ist wirklich, das ist richtig schwer. Es tut mir auch für alle jungen Landwirtinnen und Landwirte leid, die keinen Hof haben und versuchen, in die Landwirtschaft zu kommen. Das ist in Deutschland, ist das ein Erbding.
Ja.
Ne? Und dann, als ich dann Martin kennengelernt habe und der dann auch noch hier irgendwie in der Uckermark, ne, da war das dann so, ach, naja, vielleicht. Aber es war dann lange nicht entschieden, dass Martin den Betrieb, das war lange nicht so. Er hat noch eine kleinere Schwester, die wollte auch gerne den Betrieb machen. Und dann war das aber, da muss ich sagen, war die Zeit auf Martins Seite, einfach weil er schon zwei Kinder hatte und das dritte Kind im Anmarsch war. Und da, das war einfach dann so, nach dem Bachelor, jetzt muss eine Entscheidung fallen. Sollen wir auf den Hof ziehen oder machen wir was anderes?
Und für dich war dann aber klar, wenn er das macht, dann machst du das mit.
Voll. Also wenn er das macht, ich bin dabei, auf jeden Fall. Wenn er es nicht macht, dann wäre ich nicht dabei gewesen. Also wir hätten unser Glück nicht vom Hof abhängig gemacht. Mhm. Überhaupt nicht. Wir haben schon die ganze Zeit, der Steuerprofessor von meinem Mann, ne? Der hat ihn ja angeguckt nach seiner mündlichen Prüfung, seiner dritten Steuerprüfung oder sowas. Hat er alles, Brille abgenommen, alle Unterlagen beiseite gelegt. Herr Paulsen, was wollen Sie denn jetzt wirklich machen? Wollen Sie nicht bei mir anfangen? Also so, also er hatte schon, er war so ein Steuerliebling, weißt du so, er war immer, ne, also er hatte auch andere Wege gefunden, die er, ja, wo auch Lust drauf hätte. Und das war dann einfach so, okay, wollen die Schwiegereltern das jetzt schon? Die sind ja noch relativ jung. Sollen wir kommen? Sollen wir nicht kommen? Wie ist es? Und da war dann einfach so die Zeit auf unserer Seite, würde ich jetzt mal so sagen. Und dann sind wir hergekommen.
Und für die Schwiegereltern war das dann, also das kam tatsächlich auch zum Beispiel von Carina, wie das Verhältnis zu deinen Schwiegereltern ist und wie war es für dich, dann auf einen Hof zu kommen, ja, wo du keine Anknüpfungspunkte erstmal hast, außer Martin. Wie hast du dich hier eingefunden? Mhm. Wie macht ihr es jetzt?
Erstmal möchte ich betonen, dass dieses Thema unglaublich sensibel ist und dass da zu mehrere Parteien gehören. Also meine Schwiegereltern sind jetzt nicht hier, ihre Sichtweise zu geben. Ich kann jetzt nur meine geben und auch nicht Martins. Es ist jetzt nur meine Sichtweise. Und natürlich kannte ich meine Schwiegereltern schon vorher, ist ja klar. Aber es ist was ganz anderes, wenn man auf einmal betrieblich zusammenarbeiten soll. Und ich denke, für meine Schwiegereltern, Martin war das erste Kind, das geheiratet hat, ein Kind bekommen hat und schon so viele Kinder gleich und dann auch noch so eine ältere Freundin, Frau dann und auch so eine, ja, ich nehme meinen Platz ein, ne, so eine dominante Frau ist. Ich glaube, die war ein bisschen überrumpelt erstmal und auch darf man nie vergessen, dass Martin das Kind ist von meinen Schwiegereltern und was über diesem ganzen Hofübergabethema schwebt, ist auch immer Trennung und Schmerz. Weil man sich irgendwie von seinem Sohn trennt, weil er jetzt eine eigene Familie gründet und weil er jetzt die Prioritäten sich verschieben von der Geburtsfamilie zu der eigenen Familie, die man gegründet hat. Und da kommen ganz viele Gefühle, wo man immer dachte, man ist darauf vorbereitet, weil man ja selber schon eine Hofübergabe vielleicht hinter sich hatte oder so. Man weiß ganz genau, wie es dann ist. Aber Gefühle kann man nie vorher sagen, wie die sind. Und wenn es dann soweit ist und man merkt, okay, man ist jetzt nicht mehr die Nummer eins oder das Kind ist jetzt doch schon so weit und damit war man vielleicht irgendwie noch gar nicht so ready oder bewusst dafür, ist das nicht einfach. Mhm. Und deswegen konnte ich den Schmerz viel verstehen, aber das hat natürlich zu Reibereien geführt, war natürlich nicht dann immer leicht. Martin musste sich da klar positionieren für Frau, für Kind und nicht gegen die Eltern, ne, sowas, es sollte ja immer ein Miteinander sein, aber es war so ganz klar, ich kann nicht zwischen meiner Familie stehen und zwischen euch. Also er wollte nicht dazwischen stehen, es sollte immer eine klare Grenze sein. Und Grenzen ziehen ist ja manchmal nicht so einfach, auf beiden Seiten nicht. Und dementsprechend, das ist ein hochsensibles Thema. Da bin ich viel durch mit meinen Schwiegereltern, mein Mann auch und meine Schwiegereltern auch mit uns. Wir sind Tränen geflossen, wie das so ist, wenn man Abschied nimmt von etwas, von einem Lebensabschnitt. Die Eltern mussten sich auch vom Hof verabschieden irgendwo.
Nicht leben sie hier mit
auf? Nee, leben nicht mehr auf dem Hof, die mussten hier ausziehen. Also sie haben, also das darf man ja auch nicht vergessen. Ne? Wir sind hier eingezogen in deren Haus, was sie gekauft haben. Die haben den ganzen Betrieb aufgebaut. Also Martin und ich, wir kamen ja wirklich rein und wir mussten uns wahrscheinlich anfühlen wie Bulldozer, der jetzt alle wegschiebt, rausschiebt und wir machen hier jetzt alles neu. Also deswegen, ich verstehe viele Emotionen, viele Aktionen, die da passiert sind und würde jetzt, wenn ich jetzt das beurteilen sollte, das Verhältnis zu meinen Schwiegereltern, ohne das zu romantisieren, ist sehr pragmatisch, ist absolut auf Augenhöhe und mit Respekt, aber es ist vieles gewesen, über das man nicht so schnell hinweggucken kann.
Und sind sie aber dann dennoch oft am Hof?
Ja, jeden Tag, na klar, okay. Wir reden jeden Tag mit denen. Es ist jetzt nicht so, dass sie nicht mehr auf dem Hof dürfen. Das gibt ja tatsächlich Betriebe, wo der Senior nicht leider mehr auf dem Hof darf. Der hat ein Hausverbot. Nee, so ist das nicht. Jeden Tag ohne meine Schwiegereltern wäre das hier noch sehr, sehr schwer. Alles sehr, sehr schwer. Die helfen uns sehr viel.
Und glaubst du, das macht es schwerer? Also du hast vorhin von diesem Abschied gesprochen, genau, dass man ja irgendwie ein Kind in die neue Familie entlässt.
Ist so,
Aber das hat ja gefühlt erstmal gar nicht so viel mit einem Hof zu tun, weil das ist ja, glaube ich, bei jedem Kind irgendwann der Punkt.
Kissi, ich glaube tatsächlich, Hofübergabe darf man gar nicht mal so sachlich sehen, sondern tatsächlich genau darauf, was du gerade gesagt hast, das Abschied nehmen.
Ja.
Und umso mehr ich in diesem Thema bin, umso mehr höre ich auch die Konflikte gehen ums Abschied nehmen, um den Schmerz, um die Verletztheit, die man da weniger Liebe oder so. Das Papierkram, weißt du, das ist so, der eigentliche Prozess der Hofübergabe bei uns, der war so unspektakulär. Ein Tag unterschrieben, das war's. Es war super unspektakulär. Aber alles, dieses Gefühlsebene davor, das ist das, was die Hofübergabe immer so ein Riesenthema macht. Ist gar nicht so richtig, dass das auf dem Papier steht.
Und würdest du sagen, das macht es tendenziell vielleicht sogar noch schwieriger, dass man durch diesen Hof ja örtlich gebunden ist. Also man hat ja zwar irgendwie einen Abschied, aber man hat den ja auch nicht, weil es ist ja dennoch immer alles
total
da.
Total, das ist total schwer. Das ist richtig, also ich kenne ja auch, bei unserer Hofübergabe ist ja wirklich so, dass die Schwiegereltern weggezogen sind vom Hof. Aber es gibt ja auch noch andere, die wohnen noch zusammen in einem Haus, in Mehrgenerationshaus, wo du dir Privatleben und Berufsleben noch teilst und wo Konflikte entstehen, weil die Stiefel falsch stehen. Also das kann man sich, glaube ich, gar nicht vorstellen, wie intensiv diese Konflikte sein können und wo es gar nicht darüber geht, über den Betrieb oder sowas. Es geht tatsächlich dann über ganz andere, tiefliegendere Dinge. Und ich weiß, so viele fragen mich immer zur Hofübergabe, wie habt ihr das gemacht und wie macht ihr das? Und Gefühle muss man fühlen. Und da kommt viel Schmerz auf und davor kann man nicht weglaufen.
Ja.
Davor kann der, und das will ich jetzt ganz klar betonen, der den Hof übergibt, der kann vor diesem Schmerz nicht weglaufen und niemandem die Schuld geben. Es muss weitergehen. Wenn du nicht willst, dass es weitergeht, dann geht der Hof zu Ende.
Das stimmt. Zu dem Mehrgenerationenhaus möchte ich noch sagen, weil ich tatsächlich auf einem in einem Mehrgenerationenhaus aufgewachsen bin. Wie du schon sagst, da gibt es natürlich mehr Konfliktpotenzial, aber es hat auch wirklich wahnsinnig viel Schönes. Das darf man manchmal auch nicht vergessen. Also allein, dass diese... mein Bruder hat schon Kinder, die können halt einfach über den Balkon zur Oma, eine Treppe zur Oma.
Ja, natürlich.
Also das hat auch Vorteile.
Das sehe ich total.
Aber ich glaube, gerade für die Leute, die neu auf den Hof kommen, also wie du jetzt auch in dem Fall, ist es schon echt, da ist man so nah dran an einer neuen Familie. Und man kennt ja die ganzen Muster nicht und wächst da irgendwie langsam rein. Ich glaube, da muss man echt ganz
schön. Wie ging es denn deiner Schwägerin?
Boah, ich will jetzt nicht lügen. Ich glaube, ganz gut. Man muss aber auch dazu sagen, dass die auch schon sehr lange zusammen sind.
Ja, und kannten sich schon lange vorher.
Da ist es einfach schon so. Also auch für mich ist es irgendwie ganz natürlich, dass die da ist. Die gehört so richtig dazu.
Guck mal, das von einem weichenden Erben, das klingt jetzt so doof, aber von jemandem, der den Hof nicht übernommen hat, zu hören, dass da jemand da in deinem Familienhaus wohnt und dass sich das gut für dich anfühlt, das finde ich richtig, richtig schön. Ich zum Beispiel, ich hatte ja die Situation, ich bin erstens eine weichende Erbin, also ich bin vom Hof gegangen und habe meinem Bruder und meiner Schwägerin Platz gemacht, ne? So wie meine anderen Geschwister auch. Und hab einen Hof übernommen. Also ich kenne beide Perspektiven. Und für mich war das zum Beispiel so, auch mit meinen Schwägerinnen habe ich auch gesagt, ich kann den Schmerz verstehen, wenn wir das Familienhaus hier renovieren. Weil ich war so wütend auf meine Schwägerin. Sorry, sie kann dafür gar nichts. Sie hat natürlich renoviert. Und was hat sie sich einfallen lassen, meine Kindheitsstube zu renovieren? Was für ein Schmerz. Weißt du eigentlich, was du da gerade machst? Da bin ich groß geworden. Und du nimmst dir das Recht raus, da einen neuen Boden reinzumachen? Dachte ich damals. Stinksauer. Da hatte sie gar nichts mit zu tun. Das waren meine eigenen Gefühle, mit denen ich erstmal klarkommen musste. Aber bis ich das verstanden habe, verging eine gewisse Zeit. Und ich habe meinen Schwägerin zum Beispiel gesagt, es tut mir leid, aber es wird schmerzhaft werden. Also ich erinnere das noch genau, wie wir spazieren gegangen sind. Es tut mir leid, weil ich weiß, wie es sein wird, wenn wir die Zimmer renovieren. Ich weiß, wie sich das anfühlt, wenn euer Kinderzimmer hier verschwindet. Und das tut mir leid. Das ist Abschied nehmen. Also es ist ganz viel Schmerz mit dabei.
Konnten Sie das annehmen?
Ja, doch. Doch, ich hoffe es. Ich hoffe es. Ich weiß es ehrlich gesagt auch. Ich hoffe es sehr. Aber es war natürlich eine Zeit, ne? Also das ist halt, weil wir sind diejenigen, die es gemacht haben. Egal ob, ne? Wir waren es. Mhm. Wir haben die Zimmer renoviert. Und wir haben hier die Räume neu umgestaltet. Und das tut weh. Hast du ja vielleicht auch erlebt. Wenn auf einmal deine Küche anders ist, in der du immer gesessen hast als Kind.
Das ist bei uns noch nicht der Fall.
Au! Ja, gut, aber, ja, aber du bist ja jetzt vielleicht schon ein bisschen älter, du hast jetzt dein eigenes Leben und so, aber stell dir mal vor, es passiert in der Zeit, in der man noch nicht so gefestigt ist und man wird aus dem Elternhaus raus und das wird dann noch ganz anders und es fühlt sich ein bisschen an, okay, das geht alles ganz, ganz schnell.
Ich glaube, was da auch nochmal ein Unterschied ist, dass für mich ja sehr früh schon klar war, ich werde nicht auf dem Hof bleiben und ich habe gar nicht diese Richtung von Landwirtschaft eingeschlagen. Mhm. Das war mir eigentlich als Kind schon immer klar, deswegen glaube ich, habe ich da auch weniger...
Ja, okay, das finde ich gut. Den Aspekt finde ich gut, dass es sehr individuell ist wahrscheinlich. Ne? Ja. Und wie man dazu so sein Herz und man weiß, es geht weiter und so. Ja, das finde ich gut. Aber auch manchmal, wenn man es weiß, ne? Tut es trotzdem weh. Ja. So, und jetzt kommt die Werbung. Es gibt da ein Zeitparadoxon. Schon immer. Je eiliger du es hast, umso länger dauert das Schuhanziehen mit Kids. Also wirklich. Falscher Fuß, zu eng. Die mag ich heute nicht. Könnt ihr doch sicherlich beliebig ergänzen. Dann hatten wir vor 4 Wochen Schuhe, bei denen einfach nichts war. Kein Gemecker. Die wurden angezogen und das war direkt so. Okay, passt. Wir können los. Und das sind die Wildling-Kinderschuhe. Und ich glaube, was da den Unterschied einfach macht, ist das total Leichte. Die Sohle ist so millimeterdünn, dass die Kids wirklich spüren beim Klettern und beim Rennen, worauf sie stehen. Fast wie barfuß. Wir rennen ja ständig den ganzen Tag rum und die Wildlinge bewegen sich einfach mit, egal was sie den ganzen Tag über machen. Probiert's doch einfach mal aus. Mit dem Code BEIPAULSEN bekommt ihr 5 € Rabatt pro Bestellung. Der Code ist bis zum 31.08.2026 gültig und ihr findet den wie immer im Linktree in den Shownotes. Dankeschön an unseren Werbepartner Wildlingsschuhs für die Unterstützung dieser Folge. Das war die Werbung. Weiter geht's.
Du weißt, es geht weiter. Da kam noch eine Frage.
Oh, ja.
Und zwar, wie würdest du es denn finden, wenn keins deiner Kinder später den Hof übernehmen möchte?
Oh ja, voll fein. Oh, voll gut. Ja, voll gut. Schlimmste Szenario für mich, alle wollen's.
Oh. Das habe ich mir dann als Frage noch aufgeschrieben. Ja, genau. Was machst du, wenn alle das wollen?
Stell dir das mal vor. Also stell dir das mal vor. Also ich glaube, das ist ein richtiger Heartbreak. Ich sehe das an meinen Schwiegereltern, wie schmerzhaft das ist, wenn 2 Kinder unbedingt den Bauernhof haben wollen. Mhm. Wie schmerzhaft das ist, dem einen Kind zu sagen, nee. Ja. Und dem anderen Kind ja. Also das ist schon, also mein Lieblingsszenario, ne? Einer, Vollblut. Eine, scheißegal, wer es ist. Aber richtig Vollblut, Bock drauf und ja, und egal, ob der Partner darauf Lust hat oder nicht, sie will das machen, weil der Partner kann heutzutage machen, was er will. Ne? Also so ist es nicht mehr. So traditionell ist es hier auch, vor allem im Osten nicht. Das wäre wunderschön. Mhm. 2, knifflig schon. Ja, kann der Betrieb 2 Familien ernähren? So, da wird es schon knifflig. Ne?
Aber du würdest das in Betracht ziehen, dass mehrere Personen auf dem Hof bleiben können?
Jetzt setzt du mir die Pistole auf die Brust, ne? Das ist ja jetzt hier, kommt ins Online-Archiv und irgendwann holen meine Kinder das mal raus und sagen mir so, Modern.
Hast du gesagt.
Das hast du gesagt. Das ist so. Ja, natürlich. Irgendwie wird es vielleicht Wege geben, irgendwas zu machen. Wenn 2 das wollen, ich denke, das müssen die beiden dann entscheiden, ob sie es wollen. Oder nicht. Aber wenn keiner das will, ach, das wäre auch dann okay. Weißt du, Gissi, mein Mann und ich, wir haben jetzt hier nicht so eine romantisierte Vorstellung davon, wir geben den Hof in die 30. Generation ab und wir haben hier das Land bewirtschaften wir seit 15 Generationen. Das Land, das hat noch nie uns gehört. Das wird irgendwann auch nicht mehr uns gehören. Und das ist auch in Ordnung, das ist eigentlich auch gut so. Wir haben da keinen unendlichen Besitzanspruch dran, auch nicht an den Betrieb hier. Und du weißt nicht, wie es gesellschaftlich politisch weitergeht. Ist Tierhaltung noch gewollt? Ist das überhaupt alles noch so richtig, wie wir das machen? Können wir politisch da weitermachen? Weißt du nicht. Also meine betriebliche Hoffnung in die Kinder zu stecken, nö, die sollen machen, was sie wollen. Meine Tochter, die wird Gärtnerin, hat sie schon gesagt. Das ist doch fein.
Wie alt ist sie?
6.
Die wird bestimmt Gärtnerin.
Genau, die wird bestimmt Gärtnerin, ganz sicher. Und Schminkerin, das habe ich vergessen, Entschuldigung.
Sehr guter Begriff. Ja,
genau.
Sehr gut. Ja, sehr schön. Wir haben immer noch eine kleine Kategorie in dem Podcast, und zwar, was der Bauer nicht kennt. Und da nehmen wir eigentlich ja immer Trends mit oder irgendwas, was gerade neu ist und was man vielleicht, was du vielleicht nicht kennen könntest. Und dieses Mal ist es so, ich hab bei der Vorbereitung kam mir irgendwie dieses Wort in den Kopf, weil es ja auch um so Hofübergabe ging, was der Bauer nicht kennt, Feierabend.
Was?
Ja, Feierabend meine ich.
Ja, soll ich darüber jetzt ein Statement sagen?
Du kannst gerne was dazu
wir
sagen,
damit ich kann auch schließen. Eine Frage. Wir können das jetzt eigentlich auch schließen, okay, weil ja, wir kenn ich nicht, weil ich muss jetzt weiter. Ja. Ich muss jetzt weiter, weil Feierabend, nee, ist nicht.
Ja, in diesem Sinne.
In diesem Sinne.
Machen wir Feierabend.
Kennt ihr das? Feierabend?
Wir kennen Feierabend, ja.
Ja. Ach, weißt du was? So zwischendrin. Manchmal fühlt sich ja so ein Kaffee an, so eine halbe Stunde, wie so ein Feierabend. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Doch, das ist auch ganz nett. Es sind so diese kleinen Inseln.
Die kleinen Inseln, die immer wieder durch eine kalmende Kuh unterbrochen werden können.
Durch einen Roboter. Durch eingefrorene Maschinen, durch... ach, hör auf.
Wir hören jetzt auch auf.
Du weißt auch, wie das ist. Ja. Genau, wir hören jetzt auch auf.
Wir machen jetzt Feierabend.
Tschüss.
Bei Paulsen ist ein Format von Mit Vergnügen. Host Annemarie Paulsen. Co-Host bin ich, Gissi Winkler. Technische Betreuung, Schnitt und Mix, Alexander Stößlein. Außerdem an diesem Projekt beteiligt Amelie Kern, Lisa Golinski und Julia Bär.